Rock'n'Roll Podcast mit Fleming Jan und Egger Speer am Mikro dran. Yo! Touch too much.
Herzlich willkommen zu Folge 47 mit dem Kollegen Per Eggers.
Hallo!
Und mir. Ich bin Fleming. Jan, genau, so sieht's aus. Und wir sprechen heute über musikalische Schmuddelkinder, nachdem wir letztes Mal die Folge hatten, gute Songs von schlechten Bands, drehen wir es jetzt um.
Pick Your Poison Part 2.
Sozusagen nur umgekehrt, dass wir das Gift unserer Lieblinge wählen.
Ist ja im Prinzip genau dasselbe.
Also genau.
Wir machen Pick Your Poison nur halt eben umgekehrt.
Genau. Und das wird unser Thema sein, aber vorher brauchen wir nochmal Ehre, wem Ehre gebührt, würde ich gerne nochmal Teil 2 dieser wunderbaren Fanpost, die wir von Steizwein bekommen haben, vorstellen. Lasst es euch schmecken und weiter so, die Welt braucht mehr Rock'n'Roll, schreibt Fritz, der hat uns Wein geschenkt, vielen Dank.
Sehr nett, der Rotwein war wirklich gut.
Ja, wir haben ja nur hier angestoßen, sag ich mal.
Was stammelst du denn jetzt so, Fleming? Jetzt reiß dich doch mal zusammen.
Ja, ich muss hier, was ich hier alles machen muss, ne?
Du musst nur reden und eine Flasche aufmachen. Das kann ich denn jetzt sein.
Drehfallschloss. Eine Flasche, ein Drehfallschloss. Da siehst du mal, wie häufig ich Wein trinke. So.
Wird hier schon ganz unruhig, weiß überhaupt nicht mehr. Verlust der Muttersprache.
Ja, allein
bei einem Drehverschluss.
Übrigens hat er ja letztes Mal schon erwähnt, dass ich bei Wein immer so schnell betrunken werde. Hat er als Weinkenner natürlich gesagt, das liegt einfach an meinem Trinktempo, weil man als Biertrinker einen anderen Schlag an Tag legt.
Das liegt daran, dass du nichts verträgst.
Naja, das würde ich tatsächlich in die Welt der Legenden verschieben.
Alter, ich war schon so oft mit dir unterwegs und du warst so rotzevoll und du verträgst kein Stück.
Ja, weil ich auch immer das gute alte Zwischenbier etabliere. Ich muss noch vorlesen, deswegen stammel ich auch so, was uns der gute Fritz dazu geschrieben hat. Das ist ein Grauburgunder aus Rheinhessen, ist der To-Go-Weißwein, wenn man sich nicht ganz sicher ist, vor allem was Essensbegleitung angeht. Er ist klassisch fruchtig, aber hat Struktur und etwas Körperwürze, sodass er auch mit etwas kräftigerem Essen gut mithalten kann. Idealer trockener Einsteiger-Weißwein, mit dem man nichts falsch machen kann und sehr universell einsetzbar ist, da er sehr vielen Leuten schmeckt. Aber er hat auch selber gesagt, dass er eigentlich sagt, diese ganze Weinverköstigung, das hat er nach der letzten Folge, wo wir über seinen Rotwein gesprochen haben und gesagt haben, uns nervt das ehrlich gesagt, diese Fachsimpelei. Auch gesagt, das Wichtigste ist, schmecken muss er. Und ich probiere jetzt mal.
Ich muss immer sagen, ich kann mit diesen ganzen Begriffen so wenig anfangen. Wie kann denn was Flüssiges Struktur haben? Da bin ich schon raus. Der soll Struktur haben. Das Ding ist, also da bin ich schon durch.
Aber bei dem Wein würde ich sagen, wäre ich dabei.
Er muss auf jeden Fall kälter sein. Aber ansonsten kann ja der Fritz nichts für. Ansonsten
nee, das ist wieder meine Schuld, ne?
Also
ich
genau,
habe hier im Schweiße meines Angesichts
wieder da, ja, aber angeschleppt. Ungekühlt, was ist denn mit dir nicht richtig, Fleming?
Verschwinde aus meinen Augen, Sklave.
Ja, genau.
Wirklich.
Mann, ich erziehe dich seit über einem Jahr und keinerlei Fortschritt. Nicht, ne? Auf jeden Fall schmeckt der gut. Das ist ein ordentlicher Grauburgunder, kann man trinken, hat er völlig recht, der Fritz.
Finde ich auch. Ich finde, da kann man auch 2-3 Stückchen mehr nehmen. Ich bleibe bei meinem Biertrinker. Tempo, weil der,
vorsichtig.
Der schmeckt mir gut.
Wenn du jetzt schon mit dem Stammeln anfängst, wie soll das erst in 10 Minuten sein, wenn du die zweite Glas geäxt hast?
Ich glaube, das ist so wie beim Marathonlaufen. Da kommt das Runner's High, da bin ich dann wieder fit und dann ab Minute 25 Verlust der Muttersprache.
Na,
ne?
Sehr gut.
Altaramäisch spreche ich dann.
Ich habe diese Woche was gesehen, was mich sehr gefreut hat. Ich habe es dir auch vorhin schon bei Instagram weitergeleitet. Hat ja Riesenwellen geschlagen. Bruce Springsteen und Barack Obama machen zusammen einen Podcast. Und natürlich ist das krass, das sind irgendwie zwei ganz große Sympathieträger, die sich da jetzt zusammentun. Die kennen sich seit 2008, seit dem ersten Wahlkampf von Obama. Springsteen ist ja ein riesengroßer Unterstützer gewesen. Dann gibt's diesen legendären Ausspruch von Barack Obama, der gesagt hat, I'm the president, but he's the boss. So, schon ziemlich cool alles. Und die beiden zusammen, irgendwie da jubelt jeder. Und jetzt machen die 8 Folgen Podcast. Und haben erzählt, das soll auch irgendwie über Vaterschaft gehen und natürlich auch über Politik und Musik vor allen Dingen. Und sie haben angefangen, erste Folge, welche Alben und Songs haben sie geprägt? Und damit haben wir auch angefangen, also das haben sie sich quasi von uns.
Denke ich auch. Ich weiß, meinst du, die haben schon so viele Follower wie wir und Hörer?
Nö, wie denn? Die haben ja noch gar nicht angefangen. Das ist richtig deprimierend. Hör doch mal auf mit dem Scheiß jetzt. Die haben wahrscheinlich noch nicht eine Folge draußen und haben schon 1 Million Mal mehr Hörer und Follower als wir. Da trinke ich erstmal noch ein.
Ja, darum geht's ja nicht. Qualität kann man ja nicht in Followern messen. Das ist ja das Wichtige. Deswegen hier auch nochmal der Aufruf. Hinterliked uns ein Kommi.
Ja.
bei Facebook oder bei Insta oder unsere Touch Too Much Playlist. Und in unserer Community habe ich natürlich schon mal gepostet, musikalische Schmuddelkinder, Ausreißer von Bands, die ihr wirklich liebt. Und da würde ich gleich zu einem ersten großen Thema kommen, was bei vielen ein absoluter Ausreißer ist.
Moment. Bevor du das machst, ich würde gerne eine kurze einleitende Sache sagen, weil mir ist aufgefallen, es gibt so ein paar, die fallen unter ein Raster bei mir.
Okay.
Und zwar dieses, früher habe ich die echt abgefeiert und die haben eine Entwicklung genommen, die ich scheiße finde.
Bands.
Ja, zum Beispiel Bon Jovi, bestes Beispiel. 80er, 90er, 1A, guten Rock gemacht, echt super. Und dann machen die jetzt nur noch Country-Scheiß. Eins klingt schlimmer als das andere, ganz, ganz furchtbar. Ähnliches mir zum Beispiel aufgefallen bei Boss Hoss, machen nur noch lahme, radiotaugliche Balladen. Nichts cooles, Cowboy-mäßiges mehr. Die Ärzte sind nicht mehr so rotzig wie früher. Alles so ein bisschen glatt gebügelt. Das ist das Stichwort, finde ich, aktuell. Also viele Rockbands haben sich glatt bügeln lassen, damit sie irgendwie noch wieder ins Radio kommen. Und das ist eine so eine allgemeine Sache, bevor wir jetzt genau in die einzelnen Bands und Künstler reingehen.
Damit bist du übrigens auf der gleichen Linie wie Elmar, der sagt das auch, dass Bon Jovi früher fand er den super, hat er bei uns auf der Seite geschrieben. Mittlerweile kann er sich nicht mehr anhören.
Ja, hat er absolut recht, der Elmar. Elmar redet ab und an auch Blödsinn, haben wir auch schon festgestellt. Aber Elmar,
wer macht das nicht?
Elmar ist super Typ, guter Drummer.
Genau, eins der Alben, was bei uns auch in der Community sofort aufgepoppt ist und was bei ganz vielen so ein absolutes rotes Tuch ist, ist von Metallica natürlich Sankt Anger.
Boah, wir fangen direkt an mit Metallica, okay. Ja, also wir haben das ja vorher auch schon mal gedacht, also Sankt Anger ist... Anders, sag du mal, warum das ein rotes Tuch ist.
Naja, für ganz viele ist es ein rotes Tuch. Erstmal, weil es keine Solos gibt von Kirk Hammett. Ich glaube,
damit
es gibt
ist
wirklich
es für mich auch gestorben, ja.
Nicht ein einziges Solo gibt es. Sind die Songs natürlich sehr, sehr lang. Aber sie sind nicht in dem Sinne lang wie in Masters of Puppets, wo es verschiedene Parts gibt, die irgendwie dann mal wieder ins Ruhigere rübergehen, dann wieder Speed und dann was anderes. Sondern im Prinzip sind es ein Song, den du auf 3 Minuten machen kannst, auf 7,5 Minuten. Und dann ist natürlich die Produktion eine absolute
Produktion
Katastrophe. Die klingt, wenn ich hier, weiß nicht, unten so eine Blechmülltonne nehme und da drauf haue. Genau, das sind so die Gründe, die viele anführen.
Aber da sind sich im Prinzip doch auch alle einig, oder? Also ist das so eine Sache, ist das was hart diskutiertes?
Ich glaube, es sind sich fast alle einig, obwohl ich sagen würde, ich finde das Lulu-Album von Metallica viel, viel schlimmer.
Das stimmt.
Und das ist jetzt, sind wir natürlich wieder im Bereich, aber darum machen wir das ja auch, wo man wunderbar streiten kann oder wo dann auch der persönliche Eindruck dazu kommt. Ich höre dieses Sankt Anger-Album, zumindest die ersten 5, 6 Songs, immer wieder gerne. Weil es einfach genau diese Einfachheit, diese Rohheit, diesen Druck nach vorne und weil ich es einfach mit einer mega geilen Lebensphase auch verbinde. Ich habe die Jungs 2003 da bei Rock am Ring damals gesehen, mit einem mega geilen Live-Auftritt, wo sie die Songs auch gespielt haben. Insofern, es gab diese Doku Some Kind of Monster, die ich auch ziemlich geil fand. Insofern ist es bei mir so, also ich verstehe die Kritik auch und damals in der Doppel-CD lag eine DVD dabei, wo der Sound um Längen besser ist, die ich mir damals noch auf Kassette gezogen habe für mein Auto und die dann gehört habe und da fand ich das, also die Songs, ich glaube, die sind geil, werden die nicht so beschissen produziert.
Aber wie kann das sein? Wie kann dieses Album beschissen produziert sein und die DVD ist geil?
Das kann ja nur Absicht sein. Es kann ja nur,
oder?
Also es kann ja nur Absicht sein, dass man gesagt hat, irgendwie jetzt zieht gerade Garage, ne?
Ja.
So dieser raue Song und wir wollen wieder ein bisschen Back to the Roots. Und ich habe mal irgendwo gelesen, oder ich glaube, das hat Markus Kafka mal gesagt, der, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ja zumindest so tut, als wäre er nah an den Bands dran. Und wenn man sich die Doku Some Kind of Monster anguckt, ergibt sich so ein Puzzle, was auch stimmen könnte. Es hat in der Band nicht gestimmt. Die hatten jede Menge Ärger, wollten immer höher, weiter, noch komplizierter.
Dann haben sich fast getrennt damals.
Genau, haben Therapie gemacht und haben gesagt, Alter, wir machen einfach mal, worauf wir Bock haben. Und wir schrammeln mal wieder, wir gehen in die Garage, ballern einfach mal ein paar Songs runter. Und ich finde, so diese Spielfreude und diese Action höre ich da raus. Deswegen lange Haare, kurzer Sinn oder bei mir umgekehrt, kurze Haare, langer Sinn. Finde ich das Album, also ich verstehe, dass es viele sagen, es ist ein Schmuddelkind, aber für mich ist es musikalisch durchaus solide und ich finde es gar nicht so
ehrlich,
schön. Ja, also mir macht's Bock zu hören und mir macht's Spaß und ich verbinde es irgendwie auch mit einer super Lebensphase und habe so viel gehört und in meinem alten weißen Golf,
jetzt
diese Kassette durch Hannover, Scheiben runter, die Sonne scheint und ab zu Rock am Ring, Weltklasse. Also das ist einfach, aber das ist natürlich das, wie Musik auch immer ist, man verbindet sie auch mit irgendwas. Deswegen, ich finde andere, also ich habe gerade hier noch gegenüber vom Studio hängt ja das Hardwire to Self-Destruct Plakat von Metallica. Das Album habe ich, natürlich ist es auch jünger, aber das habe ich 3 oder 4 Mal gehört und seitdem nichts in der Schublade. Ich finde es.
Da zum Beispiel bin ich ganz anders. Also ich habe mehrere Dinge zu sagen zu dir. Und zwar erstens, kurze Haare, langer Sinn ist auf jeden Fall schon mal ein schöner Folgentitel. Zweitens, das ist, glaube ich, tatsächlich auch so eine Sache. Aus welcher Sicht betrachtet man das Ganze? Ne? Betrachtet man das aus, ist das musikalisch hochwertig? Ist das finanziell erfolgreich? Oder ist das einfach ehrlicher, geiler Rock? Haben die da wirklich ausnahmsweise einfach mal das gemacht, sich mal ausprobiert und das gemacht, worauf sie wirklich Bock hatten? Und ist das deshalb nicht vielleicht auch wirklich echt cool? So, das dazu. Dann Hardwire to Self-Destruct, da muss ich wiederum sagen, das ist für mich ein Album, was für mich die Welt verändert hat, weil als es rausgekommen ist, ich vollkommen, für mich vollkommen überraschend, weil wir nun ein relativ kleiner Radiosender sind, haben sich die Jungs von Metallica aktiv dafür entschieden, ein Interview bei uns zu machen. Sie hatten ganz viele andere Radiosender im Norden zur Auswahl, also jeden Radiosender im Norden, die haben sich ja aufgeteilt damals, Norden, Süden, Westen, Osten Deutschlands, jeder einen hingeschickt und alle Radiosender im Norden haben sich genauso beworben. Also da ist NDR2 dabei in dem Fall, ne? Auch oben Schleswig-Holstein viele Sender. Und Metallica haben sich aktiv für uns entschieden, haben gesagt, die machen am meisten mit Metallica. Da schicken wir Kirk Hammett hin. Das heißt, ich hatte die Möglichkeit, Kirk Hammett zu interviewen. Hat nicht mein Leben verändert, aber schon für mich einiges verändert, weil das größte Interview war, was ich je geführt habe. 1 Stunde live mit Kirk Hammett gequatscht. Und das war schon fett. Und deshalb habe ich dieses Album mir im Vorfeld sehr, sehr viel angehört und fand es auch wirklich gut. Also ich mochte das, das war durchhörbar, da waren gute Sachen dabei, ich fand, da waren gute Ideen dabei, du hast rausgehört, sie haben sich wirklich Mühe gegeben, haben ja auch echt lange gebraucht, 8 Jahre, bis das dann endlich rauskam, dann hat Kirk uns ja versprochen, nächste dauert nicht 8, jetzt sind wir schon wieder bei 5, ist noch überhaupt nichts in der Mache, also ich bin gespannt.
So. Neulich im Interview hat er gesagt, sie haben noch 1000 Songideen.
Also. Ja, aber das heißt ja gar nichts, genau, also das Ding ist am Ende, du musst es ja runterbrechen. Ja, genau, das wird ja das Ding sein. Also von daher, da gehe ich zum Beispiel wiederum nicht mit und wir merken, Metallica ist an sich sehr, sehr diskutabel, denn worüber ja auch immer wieder gesprochen wird, ist ja das schwarze Album. Ist mit Abstand das erfolgreichste, ist das größte Album von allen und trotzdem sagen ganz viele, das ist eigentlich der Anfang vom Ende gewesen, weil da Metallica weggegangen sind von diesem rotzigen, knallharten Metal hin zu radiotauglichem, nennen wir es nochmal, Hardrock.
Ja, obwohl ich sagen muss, da bin ich dann immer so ein bisschen... Ich habe manchmal das Gefühl, das ist so dieses, ja, ich fand die früher schon cool. Also das Black Album ist ein gutes Album. Also das ist, ja, ich höre das gerne. Es hat für mich auch so in den 90ern den Metal überhaupt so, ne, die Tür geöffnet, dass man mal sagt, das ist eine Musikrichtung, mit der kann ich mich, damals war ja auch, glaube ich, 10 Jahre oder so und hatte Hardrock, AC/DC schon gefeiert, aber dass ich halt wirklich Metal für mich entdeckt habe, war dieses Album. Ich verstehe natürlich, dass Leute sagen, dieses, ne, früher war es noch härter und es war noch krasser, aber dass das jetzt ein Schmuddelkind ist in dem Sinne, dass wenn ich mir die CDs nebeneinander lege und ich sage, ne, die haben alle was Anständiges gelernt und ne, so wie man in so einer Familiengeschichte gucken würde und einer sitzt im Knast und hat eine Oma umgebracht, also so würde ich es jetzt nicht sehen, ne? Deswegen, nein, ich verstehe diese Kritik.
Selbstverständlich nicht.
Und aber da sind natürlich, ist ja nicht umsonst so, wenn man da live auf ein Live-Konzert geht, sind da mindestens 3 bis 4 Songs, die sie live spielen und die auch immer ziehen. Und deswegen, ja, also ich verstehe, dass natürlich jeder Purist dann sagt, ja, jetzt sind die Mainstream, das kann ich mir nicht mehr anhören. Aber ich glaube, wenn man da mal ehrlich zu sich selber ist, würde jetzt, glaube ich, keiner sagen, vollen Herzens, das ist jetzt ein schwaches Album in der Diskografie so.
Also das Ding ist, ich muss dazu sagen, ich bin auch nicht ganz so daran gegangen an diese ganze Geschichte, dass ich jetzt immer das Schmuddelkind wirklich rausgenommen habe und gesagt habe, das sticht im negativen Sinne komplett raus, sondern ich bin da sehr persönlich auch angegangen.
Ja, das ist ja auch. Ist
also,
ja.
Wir können ja mal, also wir einigen uns darauf, das Black Album ist eigentlich ein gutes Album. Ich bin zum Beispiel,
würde ich sagen,
wenn ich mir Pick My Poison Metallica raussuchen würde, ist es bei mir Nothing Else Matters, weil ich den Song einfach nicht mehr hören kann. Ich kann ihn nicht mehr hören, ich schalte ihn immer weg.
Bei mir ist es das ganze Lulu-Album. Das ertrage ich nicht.
Also das zählt bei mir einfach nicht, weil das habe ich einmal gehört. Ich habe den Mund nicht wieder zugekriegt, habe es nie wieder gehört. Das ist einfach bei mir gestrichen. Und ich glaube, das geht bei ganz vielen Metallica-Leuten. So, das ist einfach dieses, Niemand weiß, wie das passieren konnte. Das ist irgendwie Outer Space und völlig irgendein Zeitweltkontinuum muss da kaputt gegangen sein, weil das kann einfach gar nicht sein.
Das ist so, wie wenn deine Freundin vor dir pupst. So, man thematisiert und, das nicht und man spricht nicht drüber,
und es
man
ist überhört
es.
Passiert.
Genau, es ist niemals passiert und niemand
passiert.
Spricht drüber.
Plötzlich wurden wir alle geblitzt, Dings
genau,
von Will Smith
so,
und es
keiner
ist nie
will's
passiert.
Wieder thematisieren ja, genau. Und wahrscheinlich will die Band es selber auch am liebsten nicht mehr.
Lulu ist wie ein Pups von deiner Freundin. Auch das ein schöner möglicher Folgentitel.
Etwas darüber. Lang, glaube ich.
Ja. Ah, das kriegen wir noch ein bisschen kürzer hin.
Außerdem muss ich ja mittlerweile aufpassen, was Streichbegriffe sind. Mehrere Folgen hatte ich schon gepostet und dann irgendwie paar Stunden später geguckt, dann waren die nicht online, weil da irgendwelche Begriffe waren, die
ey,
bei
komm,
Spotify
wenn du mit
Pups auch
anfängst, ne? Aber wirklich
ich fange damit nicht an, ist Spotify, ja. Wer weiß.
So, pass auf, dann gehen wir mal weiter. Wir haben gerade schon über ihn gesprochen. Ich bin ja ein riesengroßer Bruce Springsteen-Fan. Und bin auch auf einigen Konzerten gewesen, feiere seine Musik durchaus ab, muss allerdings auch bei Bruce Springsteen sagen, da gebe ich das nicht so offen zu wie bei Bon Jovi und den anderen, dass diese Entwicklung schon, sagen wir mal, so ist, dass ich die ganzen neuen Sachen nicht mehr ganz so doll abfeiere wie die Sachen, die er früher gemacht hat. Sagen wir es mal ganz vorsichtig. Und es gibt ein Album tatsächlich bei Bruce Springsteen, das ist für mich so richtig so ein, das geht gar nicht und das ist Magic, 2007 gewesen. Also ein absolutes, düsteres, trauriges Album. Hat er später halt auch gesagt, dass er da in einer echt miesen Phase war. Und man hört das halt aus. Hat ihn auch selber runtergezogen, dieses Album. Und es kam raus und ich habe mit einem Kumpel von mir drauf gewartet. Und wir hatten Karten für die Tour. Und dann kam dieses Album und wir haben das dann auch vorgestellt im Sender. Und es war einfach nur so, oh nö. Weißt du, kennst du das? Wenn du dich schon freust auf das Konzert und dann hoffst, boah, hoffentlich spielt er vom neuen Album nicht viel, sondern spielt die Klassiker.
So. Ja, und der Künstler will immer auch, ich habe hier noch einen von meinem neuen Album, alle so.
Und vor allen Dingen Springsteen ist ja so einer, der sagt, ich spiele jetzt mal das komplette Album runter.
Ja.
Und ich dachte so, nein, bitte nicht da, weil alle fangen an zu heulen. Hat er zum Glück auch nicht gemacht, er hat selber eingesehen, er hat auch selber relativ schnell gesagt, okay, das war so eine Phase. Hat dann, ich glaube, 2 Jahre später direkt das Nächste rausgebracht mit Working on a Dream. Voll positiv dann und so und alles viel fröhlicher. Gab dann auch einen Grammy hier für The Wrestler, von einem Film mit Mickey Rourke, den hat er in den Song
geschrieben. Sehr guter Film.
Genau. Und der Song davon kam von dem Album von Working on a Dream von Springsteen, hat auch einen Grammy dann bekommen. War gleich wieder ganz positiv, aber das fällt wirklich richtig aus der Reihe, dieses Album. Magic ist mein, was, wie hast du es genannt? Schund?
Schmuddelkind.
Oder? Schmuddelkind von Bruce Springsteen.
Ja gut, aber da ist dann ja auch wieder die Frage, wenn es, so wie Sankt Anger für die Band oder den Künstler ein wichtiges Album ist und es ist authentisch, dann finde ich, kann man immer noch sagen, okay, ich verstehe die Idee dahinter. Es ist jetzt nicht meine Musik, mir geht's bei Nine Inch Nails zum Beispiel so, das habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber fällt mir da gerade ein, der hat vor, ich glaube das war 2001 oder 2003, so ein Konzeptalbum, Year Zero, darüber, wie die Zukunft aussieht.
Der hat schon wieder einen Grammy gewonnen, ne?
Schon wieder?
Trent Reznor für diesen Zeichentrickfilm da, für von Disney, wie heißt der denn auch? Soul.
Okay.
Hat er die Mucke geschrieben, schon wieder einen Grammy bekommen.
Auch nur noch Filmmucke, ne? Wahnsinn.
Ja, aber er kriegt dafür jeden Preis, weil er einfach fucking genial ist, der Dude.
Der ist auch ein Genie.
Trent Reznor gibt's überhaupt nicht.
Aber auf jeden Fall, dieses Konzeptalbum, das war auch geil. Man konnte sich darauf irgendwie einlassen, aber ich höre es auch ehrlich gesagt nicht besonders gerne. Da fand ich die anderen Sachen deutlich besser.
Nein, ich sag ja jetzt auch nicht, er hat da richtig hart verkackt, sondern ich sag einfach nur, das stößt für mich auf negative Weise raus. So,
was ich mir noch rausgesucht habe, ich habe hier tatsächlich die CDs mit. Ich bin mal durch meine alte CD-Sammlung gegangen. Und ich weiß nicht, ob ich es jemals schon erwähnt hatte. Ich bin ja tatsächlich großer AC/DC-Fan.
Nein!
Und deshalb sollte man denken, es fällt mir schwer, ein AC/DC-Album zu wählen, was ich nicht gut finde.
Doch, kannst du.
Genau, es ist auch überhaupt gar keine Frage bei mir, weil ich 2 Kandidaten habe, die sich Kopf an Kopf rennen liefern.
Ich bin ganz gespannt. Ich habe nämlich auch eins von AC/DC. Welches ist deins?
Meins ist For Those About to Rock.
Oh. Okay.
Der Nachfolger von Back in Black. Ich glaube, das hat sich sogar sehr, sehr gut auch noch verkauft, weil Back in Black eben so ein super Album war. Aber der einzige Song, und der auch nur live funktioniert und der mir jedes Mal, um mal pathetisch zu werden, wirklich die Tränen in die Augen treibt, ist For Those About to Rock, wenn er live ist.
Ja.
Als meist letzter Song des Konzertes mit Kanonen, die wirklich salutieren. Und jedes Mal ist es ja mittlerweile so, dass man wirklich denkt, es ist jetzt das letzte Mal, wo man sie sieht.
Ja.
Aber ansonsten, dieses Album, du kannst dir vorstellen, als wirklich Hardcore, Die Hard AC/DC-Fan ist das schon so oft drauf und runter gelaufen. Es ziehen nicht viel, also Ja,
da ist nur Mist drauf, das können wir ganz deutlich so sagen. Dann kann ich mich direkt anschließen, weil ich ja nun auch großer AC/DC-Fan bin, auch schon auf vielen Konzerten war, nicht so viel wie du, nicht ganz so krass, aber schon auch von mir eine meiner Lieblingsbands ist. Und für mich ist es, das ist überhaupt auch gar nicht überraschend, glaube ich, sondern das ist auch in der Gesamtsichtweise der vielen Fans auch eins der schlechtesten ist Fly on the Wall. Fly on the Wall 85, meine ich, rausgekommen, müsste also einer der Nachfolger von Dime sein.
Ich glaube, ein, zwei noch dazwischen.
Und da ist gar nichts drauf.
Aber findest du, da ist wieder bei mir, also das ist aber, glaube ich, dann auch so die persönliche Geschichte, weil ich habe als erstes das Highway to Hell bekommen, als zweites habe ich Back in Black und dann habe ich diese Compilation für den Stephen King Film, ja. Who Made Who. Ja. Und da sind zwei, drei Songs von diesem Album drauf. Und weil das so, ne, du auf einmal öffnet sich so ein Universum, Alter, die haben noch mehr Alben, habe ich dieses Album auch rauf und runter gehört. Und ich muss sagen, aber ich weiß, das ist wieder ein individuelles Einzelschicksal und ich verstehe, das werden viele sagen, dieses Fly on the Wall ist total schwach. Für mich persönlich lief das einfach so rauf und runter und ich habe es so gefeiert, weil ich halt nicht diese andere, also ich dachte, es gibt diese beiden Superalben und dann gibt's das. Und dann habe ich erst gerafft, Alter, die haben ja noch mehr, was sozusagen über dem Fly on the Wall ist. Aber nichtsdestotrotz war für mich, ich höre es zumindest deutlich häufiger als dieses For Those About to Rock.
Also für mich ist da überhaupt nichts drauf. Also ich habe auch noch geguckt, es gibt schon auch noch ein paar AC/DC-Alben, die ich nicht so gut finde. Haben wir ja, darf ich nicht sagen, ne? Wir haben ja. Fast hätte ich es gesagt.
Wo Komm. Ist die verdammte Kasse?
Doch, dafür zahle ich schon mal ein. Wir haben eine neue Regel festgelegt, falls ihr eine Folge verpasst haben solltet, die letzte, in unsere Unfassbar-Kasse, weil wir das nur noch ganz selten sagen und weiter aber gerne Geld sammeln wollen für einen guten musikalischen Zweck, haben wir erweitert um, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Ja.
Ne? Und das habe ich jetzt gerade quasi gesagt und deshalb gibt es gleich Geld rein. Also wir haben da schon mal drüber gesprochen, über AC/DC ja schon des Häufigeren, auch über Alben, auch ja mit Uli drüber gesprochen hier, über die ganz großen Alben und auch was er blöd findet und wie er das Neue einordnet und haben da eben auch drüber gesprochen, dass da Fly on the Wall zum Beispiel nicht so besonders geil war und haben eben auch über das jetzt Aktuelle gesprochen, dass es eben auch nicht so hoch eingeordnet wurde. Also da war ja schon mehrfach auch die Rede davon, dass es schon ein, zwei Alben gibt, auch von AC/DC, die nicht so geil waren.
Lustigerweise, die Band selber sagt ja, ihr musikalisches Schmuddelkind ist ja Love Hungry Man von dem Highway to Hell Album, der vorletzte Song. Und da haben sie sich ja tatsächlich auch auf ein bisschen hobeln lassen, sage ich mal, im Sound und sich sehr stark auf den Produzenten eingelassen. Und sie sagen bis heute, dass sie damit unzufrieden sind. Sie hätten gesagt, der Original-Sound hat sehr viel rauer geklungen und gar nicht so wie auf dem Album. Und ich habe zumindest mehrfach gelesen, dass sie selber sagen, das haben wir uns, als wir es gehört haben, gesagt, das ist gar nicht unser Style. Damit können wir ehrlich gesagt nicht so viel anfangen. Ich finde das tolle Ballade.
Siehst du, der Kritiker. So, dann gehen wir mal zu meiner großen Lieblingsband, das sind Queen. Klar, Heaven, das letzte Album, das ist nix, das wissen wir auch alle. Das war so, ey, boah, wir müssen jetzt nochmal gucken, was wir noch so haben. Freddy ist tot, was sollen wir jetzt tun? Viele sagen, es war eine Überreaktion. Ich finde ein, zwei Lieder davon gar nicht so schlecht. This Could Be Heaven zum Beispiel, das ist ganz okay, so. Aber klar, das Album an sich ist nicht so gut. Ansonsten habe ich geguckt, da ist nichts, wo ich sage, ich habe ja alle Alben, da ist nichts, wo ich sage, das war jetzt aber wirklich mal ein mieses Album, sondern das ist bei jedem Album was, wo ich sage, oh ja, komm, der war gut, oh ja, den habe ich auch gern gehört. So. Also albenmäßig, muss ich sagen, habe ich da nichts, aber ich habe ein echtes Queen-Schmuddelkind, einen Song, den ich wirklich auch von Anfang an gehasst habe. Also überhört habe ich mir auch zwei. We Are The Champions und Radio Gaga. Die kann ich nicht mehr hören, weil einfach zu viel gelaufen und totgespielt und We Are The
Champions.
Und für
dich als Werder-Fan zu häufig bei Bayern siegen gehört.
Zu wenig We Are The Champions gehört, genau. So, die kann ich nicht mehr hören. Aber welchen Song ich wirklich von Anfang an scheiße fand und wirklich einfach nicht abkann, ist Who Wants To Live Forever. Ich finde dieses Rumgeweine und Gejammer in dieses Mikrofon, ich finde das ganz, ganz furchtbar. Fand ich von Anfang an, kann ich überhaupt nicht hören, ist mein absolutes Queen-Schmuddelkind.
Ich kenne mich bei Queen nicht so aus, aber ich muss sagen, den Song feiere ich auch nicht so. Ich habe jetzt noch von einer tatsächlich relativ unbekannten Band oder nicht so bekannten Band ein Album dabei.
Das habe ich tatsächlich jetzt gelassen. Ich habe jetzt nicht so die ganz speziellen Dinger genommen, aber hau mal raus.
Ich bin großer Monster Truck Fan. Die haben drei Alben, da ist auch schon was bei uns auf der Liste von. Das erste heißt Furiosity, das zweite Album heißt Sittin' Heavy. Weltklasse. Beide Alben richtig, richtig, richtig unglaublich stark. Also wirklich ziemlich geile Alben. Ich habe die auch zweimal live gesehen in Hamburg und Berlin. Die rocken richtig. Und deshalb hatte ich mich auf das dritte Album so gefreut. True Rockers. Und es ist wirklich, als ob du einen Stecker gezogen hast. Ich weiß manchmal nicht, was mit den Bands passiert. Also das erste ist bockstark, das zweite, wo du denkst, das kannst du nicht toppen, toppen die aber nochmal mit Lockerheit. Also kannst du durchhören von A bis Z und auf dem dritten, ich habe es heute extra nochmal gehört, weil ich dachte, manchmal im Nachhinein denkt man ja so, oh, habe ich mich vertan. Ey, da ist nichts drauf, nicht ein Song, wo ich sage, den kann ich mir anhören. Wirklich.
Nicht einer.
Nicht eine Single. Ui. Also man kann da, also da sind jetzt völlig normale, so würde dir nirgendwo auffallen, aber nichts, wo du sagst, boah, das muss ich jetzt auf irgendeine Playlist tun oder Alter, den hau ich mir mal darauf oder geil, was ist das, wo ich lauter mache? Das kannst du so nebenher laufen lassen, völlig poptauglicher
Radiosong. Aber hat dich hardcore enttäuscht.
Richtig, richtig enttäuscht. Deswegen ist das wirklich ein absolutes Schmuddelkind und ich bin wirklich selten so enttäuscht worden, weil ich selten auch eine Band erlebt habe, die live so geil ist und die ersten beiden Alben so reinhauen, also auf unserer Playlist Monster Truck, wer so in diese Richtung gehen will, der sollte sich wirklich diese ersten beiden Alben mal anhören und das dritte True Rockers bloß nicht, bitte nicht reinhören.
Weg.
Ja, man muss ja, finde ich, auch so Bands musikalisch erziehen, wenn die dann sehen, oh, das Album hat gar keine Klicks und die anderen beiden relativ viele,
dann besinnen machen wir
sie sich
so eine
vielleicht
Musik
wieder auf ihre Stärken, ne?
So, jetzt habe ich für dich extra noch mal bei Volbeat geguckt, weil du die ja gar nicht magst und immer auch wieder erzählst, dass du gar nicht weißt, warum nicht. Da sagen jetzt ganz viele, das aktuelle Album Rewind, Replay, Rebound finden sie nicht so gut, ist nicht so gut gelungen. Ich mag das total, ich finde das richtig geil. Das ist wieder so zurück zu diesem Elvis-Metal, womit sie angefangen haben. Ich mag Seal the Deal and Let's Boogie nicht so gerne. Das war Devil Bleeding Crown war da drauf, den mochte ich überhaupt nicht. For Evid konntest du zweimal hören, beim dritten Mal geht es richtig auf den Sack. Und die einzig geile Nummer drauf ist Black Rose, die mochte ich, die ist ja mit Denko Jones zusammen.
Ja.
So, die war cool, den Rest, der hat mich total genervt und super enttäuscht und da haben es alle richtig abgefeiert und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Also Seal the Deal und Let's Boogie für mich überhaupt kein geiles
Volbeat. Kannst du mir eigentlich mal erklären, warum auf Volbeat die ganzen Mädels stehen? Also ich war auf einem Konzert, weil Airborne Vorband war und ich habe selten wirklich so viele Frauen auf einem Metal- also, oder Rockkonzert.
Naja, aber das ist also das ist ja eine ganz bestimmte Art von Frauen. Das ist ja wirklich diese Rockabilly-Geschichte, die da zieht bei ganz vielen. Bei mir war das auch so. Du siehst
du
das,
als Frau oder was meinst du?
Nee, nein. Bei mir, als ich da war, habe ich es okay. Auch gesehen. Halt ja. Sehr, sehr viele Frauen. Das sind diese Rockabilly-Frauen, die aber, ich sage jetzt mal, bei großen Bands sonst wenig Möglichkeiten haben, weil das eine echt kleine Nische ist, weil Rockabilly machen wenige und auf Volbeat trifft es noch am ehesten ja, zu von stimmt. Großen Bands, dass es eine Art Rockabilly ist. Ne, das sind ganz, also muss man darauf achten, die Frauen haben fast alle irgendwelche bunten Würfel tätowiert.
Ja.
So, und andere Rockabilly-Signs, also auch gerne diese 50er-Jahre-Tattoos, auch in diesen verschiedenen Farben mit knallig Rot und so einem ganz seichten Hellblau. Muss man darauf achten. Also das sind so diese typischen Rockabilly-Tattoos und davon sind das ganz, ganz viele auf jeden Fall, die dann für sich Volbeat entdeckt haben, weil es am nächsten an dem dran ist, was sie halt wirklich gerne hören, wo es dann auch mal
echt kann gut sein.
Erfolgreich und groß wird, ne?
Die Frage ist, wann soll ich drauf achten? 2022 oder 2023? Wir werden es nicht wissen. Eine Band bei dir, bei der es mir auch so ging, wo ich aber immer noch nicht sicher bin, welches das schlimmere Album ist, sind Denko Jones.
Gerade oder angesprochen ist Jones. Von mir.
Ja, finde ich super. Vor allem auch wieder die ersten vier Alben. Granate kannst du durchlaufen lassen. Sollte jeder reinhören. Und dann kam Never Too Loud. Da sind Songs drauf. Ich habe damals meinem Bruder, weil wir gemeinsam auf dem Denko Jones Konzert waren, habe ich mal so ein Best-of gebrannt und da zwei, drei Songs auch dann von dem neuen Album draufgetan, hat er mich da angesagt, da sind irgendwie auf dieser CD sind so Songs dazwischen gerutscht. Kann das sein von deiner von deiner Festplatte? Also ganz schlimm, so City Streets und ganz, also so komisch. Auf einmal hat er so experimentiert, so Balladen zu machen, statt den guten alten drei Akkorde Rock'n'Roll.
Aber und darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Das ist ja diese Lügnermentalität eigentlich auch im Musikbusiness, ne? Dieses dass die Leute immer sagen, ah, die müssen sich weiterentwickeln, man muss sich an die aktuelle Geschichte anpassen, bla bla bla. Und dann machen die das, dann versuchen die irgendwelche Strömungen, die gerade sind, mit aufzunehmen. Dann sagst du, hey, das ist viel zu poppig geworden. Hey, was ist das für ein Scheiß? Hey, wieso machst du nicht deinen alten 3-Rekorde-Scheiß? Dann sag ich, okay, nächstes Album machen 3-Rekorde-Scheiß. Das ist ja wieder nur der 3-Rekorde-Scheiß. Das ist ja dasselbe, was AC/DC immer. Das ist doch der Scheiß. Du kannst ab und an einem gewissen Punkt, finde ich, kannst du als Band sowieso nur machen, was du willst, und es ist sowieso scheiße. Wenn die Leute, die das Ganze bewerten, sich überlegt haben, sie wollen das jetzt zerreißen, dann zerreißen die das Ganze, egal wie du es machst.
Mit Sicherheit. Ich glaube ja aber, dass unter Umständen das manchmal auch ein Impuls des Künstlers ist, dass du 3 oder 4 Alben gemacht hast in einer Richtung und dann wirklich irgendwie sagst, oh, ich kann das ja auch, oder ich will auch mal meine nachdenkliche Seite zeigen, oder.
So wie Raumschiff nach Hawaii von...
Genau,
wie hieß er
sowas. Von Andy.
Ja. Dings, genau.
Das gibt's bestimmt, aber die Frage ist das seriös? Also, oder können die das? Ich glaube zum Beispiel, bei Denko Jones danach auch keine Balladen in dem Sinne mehr geschrieben hat, er selber gemerkt, vielleicht mit ein bisschen Abstand, ey, das ist nichts, was ich feiern kann, ne?
Ja, aber das ist doch auch in Ordnung so. Also ich meine, ne, wenn dann nicht am Ende sowas bei rauskommt.
Ein Raumschiff nach Hawaii.
Wenn du früher irgendwie in der härtesten Metalband der Welt gespielt hast, hätte ich fast gesagt.
Jeder muss nach seiner Fassung glücklich werden. Aber
ich glaube, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Wenn du das machst, dann wirklich, weil du da drauf Bock hast, weil du sagst, genau, ich will das mal ausprobieren, und nicht, weil du versuchst irgendwie auf äußere Strömungen, und dein letztes Album ist nicht so gut gelaufen und jetzt erzählt dir jemand, dann nimm doch mehr ein bisschen das rein, das ist gerade voll cool. Wenn du das machst, glaube ich, dann kannst du es gleich abhaken. Du musst deinem Stiefel treu bleiben, und wenn du sagst, ich mache jetzt ein anderes Album, weil ich richtig Bock drauf habe, dann mach das. Ey, probier das aus. Wenn du dann merkst, habe ich probiert, war ein Haufen Scheiße, dann mache ich wieder das, was ich vorher gemacht habe.
Genau, und gut, bei Denko gibt es noch ein Album, das muss ich noch kurz erwähnen. Rock'n'Roll ist Black and Blue, auch furchtbar. Bis da ist zumindest eine richtig geile Single drauf, Legs. Die ist Weltklasse, aber ansonsten ist das auch eine Katastrophe. Und ich frage mich manchmal, was ich jetzt dachte, du sagst, klar, jeder muss sein Ding machen, aber ich frage mich auch, wie schwierig ist das als Künstler, wenn du eben schon so ein paar Alben gemacht hast und ja irgendwann auch an einem Punkt bist, okay, will ich jetzt den großen Stadionrock machen? Weil das ist jetzt zum Beispiel was, das finde ich ja bei Denko Jones auch immer sehr ehrlich. Im Interview hat er mal gesagt, jeder, der sagt, er will nicht in einem großen Stadion vor 50.000 Leuten spielen, jeder Künstler, der das sagt, ist ein Lügner. Natürlich willst du das.
Klar.
Natürlich bist du irgendwann an einem Punkt, wo du unter Umständen auch mal guckst, kann ich vielleicht mein Publikum erweitern? In dem Rahmen, wo ich mich noch wohlfühle als Songwriter. Natürlich machst du dann nicht hier Justin Bieber-Zeug.
Ja, aber genau
das ist ja
der
auch
Punkt.
Okay, genau. So. Und wenn du dann aber sagst, zumindest ich als Hörer, ich kann damit nicht anfangen, dann musst du wieder zurückkehren zu deinen Wurzeln, finde ich zumindest.
Und ja, klar.
Denko hat das zumindest gemacht, aber deswegen sind die beiden Alben für mich auf jeden Fall von ihm musikalische Schmuddelkinder.
Ich habe noch ein letztes, und zwar, weil ich ja tatsächlich großer Dropkick Murphys-Fan bin, muss ich wirklich sagen, es gibt ja einen Song, der ist, glaube ich, sogar der bekannteste von denen überhaupt, der es vielleicht mal ins Radio schafft, bei einigen Sendern eventuell, und das ist Shippin' Up to Boston. Und ich finde den so kacke, der ist es voll drüber, weil ich bin auf den Dropkick Murphys Zug erst super spät aufgesprungen, weil wir haben Shippin' Up to Boston gespielt, und das ist für mich einfach nur Gegröle und Geschrei. Das ist ganz furchtbar. Das ist so, wirklich, du bist 1788 an irgendeiner Kneipe mitten am Meer irgendwo, weißt du, in England, und bist gerade auf dem Weg dahin auf dem Haufen Scheiße ausgerutscht und dann dahin gefallen, und da sind überall Wanzen oben in den Betten, und dann kriegst du schales Bier und da laufen die Maden durch den Hammel, den sie dir servieren, und dann kommt und dann gehst du da ganz schnell raus. So ein Song ist das. Ich fand den wirklich mit Anlauf kacke, finde ich auch immer noch. Und dann habe ich irgendwann, wie gesagt, ich habe die ja letztes Jahr erst für mich entdeckt, viel zu spät im allgemeinen musikalischen Sinne, sage ich jetzt mal, und habe dann viel Dropkick Murphys gehört und fand sie großartig. Aber Shippin' Up to Boston, wie gesagt, ihre, ich glaube, bekannteste Nummer, weil sie nur aus Boston sind, ne? Einfach mag ich überhaupt nicht.
Aber jetzt ist die Frage, hast du sie entdeckt, weil du diesen Song gehört hast und er dir doch irgendwas gegeben hat? Also
nein.
Erfüllt er seinen Zweck, oder hat jemand anders gesagt, wenn du den Song scheiße findest, hör dir mal die 50 anderen
nein,
an?
Nein, ich habe sie deshalb entdeckt, weil wir zum Start der Pandemie im letzten Jahr ihr Cover von You'll Never Walk Alone gespielt haben. Und das fand ich großartig. Das war quasi unser Song, um allen zu sagen, hey, wir sind da, wir bleiben an eurer Seite, wir schaffen das zusammen. We'll never walk alone, hier sind die Dropkick Murphys. Als ich den zum ersten Mal die Version davon geholt habe, hab ich die abgefeiert. Und dann habe ich weiter Dropkick Murphys gehört. Aber Shippin' Up to Boston, der halt vorher ab und an mal bei uns lief, fand ich und finde ich nach wie vor, das ist ganz ekelhaftes Gegröle. Wirklich. Also bin ich raus.
So, apropos ekelhaft, kommen wir zum Fuck 4.
Ja, da hast du heute einen Vorschlag gemacht.
Ich habe heute Morgen einen Zahnarzttermin gehabt.
Oh.
Nichts Schlimmes, Zahnreinigung. Halb so wild, aber mir ist aufgefallen, das Schlimmste an einer Zahnreinigung und grundsätzlich am Zahnarzt sind nicht die Schmerzen, sondern bei der Zahnreinigung kratzen die ja diesen komischen, was ist das, Zahnstein, Parodontitis, keine Ahnung, von deinen Zähnen, vom Zahnhals. Und ich hatte, das ging 45 Minuten, ich hatte 45 Minuten lang diese Gänsehaut, die man hat, wenn jemand an einer Tafel mit den Fingernägeln langkratzt. 45 Minuten, dass ich mich zwischenzeitlich jetzt keinen Scheiß gefreut habe, als es wehgetan hat, weil diese Gänsehaut aufgehört hat und dieses die ganze Zeit, ich muss dann immer hinten so, ob mir irgendwas über den Rücken läuft.
Das ist übrigens ja ein Vergleich, der ja super gerne immer rangezogen wird. Das ist wie wenn einer mit den Fingernägeln über der Tafel. Hast du das jemals erlebt? Warum? Das macht ja niemand. Warum sollte man mit den Fingernägeln über eine Tafel kratzen?
Ich habe auch noch zwei andere. Wenn man auf dem Eisstiel vom Eis mit den Zehen, kriege ich das Gleiche auf dem Rücken. Und das werden jetzt die wenigsten kennen, weil die wenigsten bei mir zu Hause waren. Aber meine Eltern hatten früher so braunes Geschirr. Und wenn du die Kaffeetasse auf die Untertasse gestellt hast und die ist mit diesem ungeschliffenen Rand.
So lang gescratcht.
Alter, da kann ich von der Erinnerung kriege ich wieder dieses Ziehen. Aber okay. Ich weiß, dass Leute bei uns das gemacht haben, um andere zu ärgern. Also es gibt irgendwelche Leute, die gegen dieses Gefühl offenbar immun sind.
Ich habe das versucht, aber ich habe viel zu kurze Fingernägel mal, weil ich habe es auch
gehört. Ja, musst du mal zur Pediküre gehen oder was?
Ja, dann sollen die mir die draufkleben oder was? Was ist, soll ich mir da so Frauengel-Dinger drauf machen?
Genau, die holt die da so raus aus dem Nagelbett, dann lässt du die ein bisschen wachsen. Und
jetzt brauche ich das auch nicht mehr. Jetzt habe ich keine Tafel mehr, an der ich kratzen kann, wo ich irgendwem ärgern kann.
Beim Homeschooling, wenn die Kinder nicht hören, am iPad.
Dann kaufe ich mir so eine kleine Tafel, um sie zu ärgern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin einer von diesen typischen echten Zahnarzt-Hassern. Ich war ewig nicht da, ganz, ganz lange, ganz, ganz unvorbildlich. Und ich finde, das ist nur eine Kleinigkeit, aber beim Zahnarzt ist es ja so, die rufen dich in den Raum rein und sagen dir, du sollst dich schon mal auf diesen Stuhl setzen und dann lassen die dich da allein. Der ist noch im Nebenraum und hat noch eine andere Behandlung. Und dann sitzt du da so 2, 3, 4 Minuten und es ist ganz ruhig, es ist endsteril und du guckst dir diese ganzen ekelhaften Bohrer an, die direkt neben dir liegen und genau vor dir liegen. Und das ist so wirklich, wirklich dieses, da so langsam zieht sich alles in sich selber zurück, weißt du so? Und du denkst so, scheiße, gleich kommt das hier zur Anwendung. Oh Gott, und das Ding, hoffentlich nimmt er das nicht. Und dann kommt er rein. Hallo? Na? Und dann weißt du schon, nein. Und dann zuckst du schon so, weil du schon die ganze Zeit in diesem Raum gesessen hast. Das ist wie Folter, finde ich.
Psychologische Folter.
Genau, wenn du erstmal im Folterkeller sitzt und dir die ganzen Instrumente gezeigt werden. Guck mal, und damit kann ich dann in deine Fußsohle und dann drehe ich das nochmal so. Weißt du, so ist das. Das finde ich ganz fies beim Zahnarzt.
Ich finde ganz fies, das habe ich mal erlebt, wenn du, ich hatte mal eine Zahn-OP, da haben sie mir die Zähne rausoperiert, die Weisheitszähne. Und
auch.
Eigentlich hatte ich das extra auf den Tag gelegt, vorm Wochenende und hatte extra gesagt, ey, bitte mit so einem Dämmerschlaf, ne? Ich habe keinen Bock, das mitzukriegen. Dann komme ich da an und setze mich in den Stuhl und die Zahnarzthelferin holt die Spritzen raus und ich so, hier, was ist los? Hier, wir machen doch Dämmerschlaf. Nee, freitags ist der Anästhesist ja gar nicht da.
Oh, shit.
Und dann, da war ich auch neu, hatte mich gerade selbstständig gemacht. Das heißt, irgendwie extra auch das Wochenende, weil Freitag, Samstag, Sonntag, Montag kannst du dann wieder arbeiten. Und ich habe im Radio gearbeitet, kannst auch wieder sprechen. So, was machst du dann? Ja, ich habe dann Augen zu und durch. Das Lustige war, dass ich natürlich Dämmerschlaf, darf man danach ja nicht am Straßenverkehr teilnehmen, hatte ich meine Mutter zum Abholen geschickt. Und nach so einer Zahn-OP kannst du ja nicht sprechen. Und dann stand ich draußen auf der Straße rum im Sonnenschein, war im Sommer.
Und hast geweint?
Nee, meine Mutter kam an, war auch gar nicht schlimm. Tatsächlich, diese OP war dann halb so wild. Also im Nachhinein war ich ganz froh. Und völlig besorgt, Jan, warum stehst du auf der Straße? Du bist doch, darfst doch gar nicht. Und ich kann ja nicht reden. Und ich sage, ja, ich hatte gar keine Narkose. Nein, du hattest keine Narkose. Nein,
ist
natürlich.
Schon gut.
Genau, und bis das irgendwie dann am nächsten Nachmittag aufgeklärt hat, hat die mir wirklich halt nicht geglaubt, dass ich keine Narkose hatte. Aber deswegen, das ist schon scheiße, wenn du da hingehst und sagst, hier, schieß mich weg. Und dann sagt die, der ist ja heute gar nicht da. dann das ist tatsächlich ein ziemlich beschissenes Gefühl.
Und ich habe also an den Zahnarzt in meiner Kindheit und Jugend so eine Erinnerung, das sind so ein ganz eigener Schlag Menschen, die sind so furchtbar steril. Also ich will keinem Zahnarzt zu nahe treten, aber dieser Vergleich, so, du hast so ein bisschen das Gefühl, das könnte ein guter Psychopath sein. Auf jeden Fall. Ja, die kommt dann immer rein, dann sind die so freundlich, aber auch nicht zu freundlich. Die sind absolut oberflächlich. Immer, weil sie wissen, sie tun dir weh und du magst sie sowieso nicht, deshalb versuchen sie es auch gar nicht erst. Und auch wenn die sich dann da hinstellen und ihren komischen Slang mit ihren Helferinnen dann sprechen, sagen B8 nach M15 und all so ein Kack. Das hat ja einen Sinn, warum die das sagen.
Gebiss-Tetris.
Das hat ja einen Grund, warum die das machen. Die wollen ja nicht sagen, dem verfault die Mundhöhle, da können wir eh nichts mehr machen. Das da hinten ist kaputt, das da oben ist kaputt und das da unten ist auch kaputt. Wenn er das jetzt verstehen würde, kommt er eh nicht wieder. Von daher reden wir mal ganz jetzt hier, geben wir dem mal Buchstaben und Namen. So, aber diese sterile, eklig ruhige Art, die macht mich manchmal fertig. Und ich weiß, dass das überhaupt nicht stimmt. Mein Onkel ist auch Zahnarzt. Cooler Typ. Grüße. So. Aber der, den ich früher hatte, so. Und dann sagen die auch so komisch, so, hey, du kannst dir was aus der Schublade nehmen.
Ich habe das geliebt. Ich wollte gerade sagen, ich habe den Kinderzahnarzt geliebt, weil ich immer ein Dinosaurier, da war so eine große Box mit so 150 und einen darfst du dir nach dem Zahnarzt aussuchen. Boah, das war mein Highlight.
Ich will nicht
sagen, ich bin käuflich, aber das war mein absolutes Highlight.
Ich find's ganz verwirrend, dass da auch immer Bonbons drin waren in diesen Schubladen übrigens.
Ja, du musst ja, das ist ja, ne, du musst ja Drogendealer, du musst ja deine.
Ja, Also wenn ich, also ich bin ja jetzt auch Vater von zwei Kindern. Ja, wenn ich mit denen zum Zahnarzt gehen würde und hätte gerade ordentlich ablatzen müssen, weil sie meinem Kind da was stopfen mussten, weil wirklich mein Sohn war gerade da, die mussten jetzt erste Mal irgendeine Füllung verpassen und danach so, hier ist ein dummer Bonbon. Ja, ich auch sagen, sag mal, spinnst du? Hast du sie noch alle? Hätte gern einmal MX Gelee jetzt aus der Dings, damit das nicht wieder passiert.
Das wäre wie heute bei der Zahnreinigung direkt danach Kaffee und rote Beete, ne? Damit gleich der Belag wieder drauf ist.
Rote Beete habe ich mal gekotzt früher. Da ging mich allergisch. Ich auch. Ganz eklig. Furchtbares Kackzeug.
Bei mir rote Beete, ich habe gekotzt, weil mir seekrank war. Oder ich seekrank war, aber ich hatte vorher rote Beete gegessen. Deswegen habe ich jahrelang gedacht, es lag an der roten Beete. Und jetzt habe ich irgendwann mal so vor 5, 6 Jahren rote Beete wieder gegessen. Es ist richtig geil.
Guck mal, und weißt du, wie das bei mir war? Bei mir war es auch so, ich war 5, rote Beete. Und ich dachte auch, okay, vielleicht lag das an was anderes. Habe es vor 2, 3 Jahren nochmal wieder gleich losgereiert. Und gedacht, okay, alles klar, es ist die rote Beete. Und es schmeckte nach wie vor super eklig. So, von daher bin ich da raus. Gut, dann können wir nochmal schnell den Folgentitel festzurren. Kurze Haare, langer Sinn.
Wenn du das möchtest. Und wir haben noch musikalische Empfehlungen.
Ja, ich weiß. Dann wäre ich jetzt am Ende noch zugekommen.
Ach, siehst du, da hättest du nicht vergessen. Dann komm noch mal zum Ende dazu. Dann nehme ich hier noch einen von diesem wunderbaren Wein. Ich muss wirklich sagen, Hut ab! Also.
Sagte er 10 Dezibel höher. Cool. Ich habe heute eine Nummer, da haben wir gerade gar nicht mehr drüber gesprochen, weil wir dann irgendwann auch mal drüber waren. Gibt ja noch eine Band, die ich sehr, sehr mag und das sind Journey. Und da gibt es aber auch eine Nummer, die ich gar nicht so gerne mag, weil Steve Perry ja wirklich sehr hoch unterwegs ist. Das ist ja das, was ihn auch auszeichnet. Aber bei einer Nummer geht es mir furchtbar auf den Sack und das ist Any Way You Want It. Und dann ist es wirklich so, anyway! Und du hast echt das Gefühl, gleich platzt dir das Brillenglas. Das ist mir zu hoch, deshalb hasse ich den. Aber es gibt ein sehr geiles Cover und zwar von Rise Against. Und das würde ich heute gerne draufsetzen. Any way you want it, that's the way you need it. Die machen nämlich dann nicht dieses Anyway, sondern machen, wie sich das gehört, einfach mit der Gitarre. Und das finde ich sehr gut.
Ich würde von AC/DC was drauf tun. Ein Song, völlig unterschätzt, weil er auf keinem Album ist. Und er ist vom Soundtrack von Last Action Hero.
Der ist tatsächlich ganz geil.
Und das Video ist vor allem richtig, richtig lustig mit Arnold Schwarzenegger als Angus und der Film ist auch sehr lustig. Ich glaube, das war so einer der ersten, wo Arnie sich selber sehr auf die Schippe genommen hat.
Die sind alle relativ gut. True Lies ist auch wirklich lustig.
Ja, genau. Irgendwann hat er dann begriffen, dass er aus diesem nur Actionhelden-Image raus muss. Und dann hat er
übertrieben. Dann kamen die Filme, die dann wirklich ganz schlimm waren.
Ja, aber ich finde, die Filme haben ihn sympathisch gemacht. Das ist ja so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen bei AC/DC ja auch so, dass die Jungs das mit so einem Augenzwinker machen. Deswegen ist dieses Video auch einfach mega lustig, wie Arnold Schwarzenegger im Duck Walk über die Riesenkanone hüppelt. Tue ich natürlich auf unserer Facebook-Seite, poste ich das die Tage mal, hinterliked uns ein Kommi, dann kriegt ihr sowas natürlich immer alles mit.
Der letzte Schluck, ne, der ist es wieder.
Der schießt mich rüber, muss ja mit dem Fahrrad nach Hause.
Ja, Schlangenlinien, hast ja genug Zeit. So, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Geht auf unsere Facebook-Seite, wie der Kollege Fleming gerade schon etwas umständlich gesagt hat, und hört gerne rein. Unsere Playlist auf Spotify gibt's, die Touch Too Much Playlist, gerade frisch befüllt. Also in diesem Sinne, bleibt uns weiterhin gewogen und gesund und munter. Euch eine schöne Woche. Macht's gut.
Tschüss.